NDR Info. Echo des Tages.
Stay home, bleibt zu Hause. Der Appell vom Frühjahr ist zurück, spätestens seit heute. Seitdem Läden und Schulen und Sportanlagen und so weiter wieder geschlossen sind. 8 Tage vor Weihnachten. Und die neuen Regeln scheinen zu wirken.
Ich habe schon wahrgenommen, dass der Zug doch erheblich leerer ist als sonst.
Es ist erschreckend ruhig im Gegensatz zu gestern. Arbeiter im Einzelhandel machen heute noch die restlichen Aufräumarbeiten.
Naja, man sieht schon im Bahnhof, dass weniger los ist. Ja, das spürt man schon.
Stimmen heute früh aus Hannover. Wir hören gleich noch Eindrücke aus Dortmund, Osnabrück und Hamburg. An einem Tag, an dem viele frustriert oder mindestens zurückgezogen sind. An dem aber auch unter vielen Dächern gebankt und getrauert wird. 952, das war die Zahl der Toten heute früh, die das RKI gemeldet hat. Auch deshalb höher, weil Sachsen nachgemeldet hatte, aber in jedem Fall zu viele, die Corona-infiziert gestorben sind und für die jede Impfaktion ein weiteres Thema heute zu spät kommt. Für die Betroffenen nicht leicht zu ertragen, dass es heute auch noch andere Schlagzeilen gab. In Paris sind heute Urteile gegen Verantwortliche des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo gefallen. Der Bundestag beschließt mehr Arbeitsschutz für die Beschäftigten in der Fleischindustrie. Belarussische Oppositionelle haben den Sacharow-Preis entgegengenommen. Und der Godfather of Massenchöre, Gotthilf Fischer, ist gestorben. Im Studio heute Sabine Rhein. Einen schönen guten Abend. Lockdown vor Weihnachten, so heißt das ja. Und viele Reporter haben heute in den Innenstädten nachgefragt, was das heißt, nachgesehen, wo sich die Menschen normalerweise drängen. Zunächst der Blick nach Dortmund, wo unser Reporter Philipp Rayon unterwegs war.
Es ist Mittwochmittag, kurz vor Weihnachten, und die Sonne scheint. Trotzdem sind nur wenige Leute in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Viele scheinen mehr zufällig dort zu sein, etwa weil Wochenmarkt ist. Weihnachtsgeschenke suchen die meisten nicht mehr, sie haben vorgesorgt. Entweder kurz vor dem Lockdown oder durch Bestellen im Internet. Einzelhändler wie Henriette Hültenschmidt warten deshalb vergeblich auf Kunden. Sie betreibt seit 40 Jahren einen Küchenladen in bester Lage. Im Schaufenster stehen Töpfe, Messer und Geschenkartikel, schön dekoriert. Aber die Tür ist abgeschlossen. Ein handgeschriebenes Schild informiert über Click and Collect. Kunden können anrufen, Ware bestellen und sie dann abholen. Es wird aber auch geliefert. Optimistisch, dass ihr das über den Lockdown hilft, ist Hültenschmidt allerdings nicht unbedingt.
Hält sich aber auch bei uns leider sehr in Grenzen. Also wir machen gerade in den letzten 7 Tagen vor Weihnachten wirklich schon enorme Umsätze. Das werden wir durch diese Art des Verkaufs nicht ersetzen können.
Ihre Tochter will jetzt mit Werbung über Facebook und Instagram unterstützen. Bislang sorgt aber auch das nur für wenig Nachfrage. Das würden momentan viele Händler erleben, meint der Dortmunder Handelsverband. Er glaubt oder eher hofft, dass die Menschen einige Tage bräuchten, um auf neuen Wegen zu ihren Stammgeschäften zu finden. Denn anders als bei Amazon und Co. gäbe es dort weiterhin persönliche Beratung, nur eben jetzt über das Telefon. Trotzdem seien Click and Collect und Lieferdienste nicht für alle Branchen eine Lösung. Für Bekleidungsgeschäfte etwa falle das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr wohl aus, sagt der Handelsverband.
Von Dortmund nach Hamburg. Click and Collect wird auch hier nur vereinzelt genutzt. Anna Adams war als Reporterin im Einkaufszentrum Hamburger Meile.
Es ist ziemlich spannend, hier durchzugehen. Also die Rollläden sind nämlich tatsächlich echt überall runter. Aber aus einigen Geschäften kommt Musik und es ist Licht an. Und bei Nanunana, da wühlen sich gerade sogar 5 Damen durch die Weihnachtsdeko. Denn
wir packen Weihnachten ein, wir machen Inventur. Müssen wir jedes Jahr machen zur Weihnachtszeit. Und durch den zweiten Lockdown haben wir mega entspannt Zeit, das mal zu machen ohne Kundenverkehr.
Niklas Kuhnt.
Bei Ihnen gibt es normalerweise Herrenmode. Jetzt ist hier das Gatter so halb hochgefahren. Also Sie arbeiten, aber man darf nicht rein. Was machen Sie?
Aufräumen, putzen, Müll wegbringen. Alles vorbereiten jetzt für die Zeit nach dem Lockdown, ne?
Ähnlich geht es hier auch der Essensmeile. Also hier überwiegt vor allem das rot-weiße Flatterband. Nur 3 der Essensläden hier bieten noch was zum Essen an. Das darf man ja auch nur mitnehmen. Man darf nicht mehr sitzen. Und viele haben schon im ersten Lockdown gelernt, dass es sich dann doch nicht wirklich für sie lohnt.
Essen geht auch in Osnabrück nur bedingt. Göran Ladebich berichtet über seine Begegnungen dort.
Mit der Zange dreht Detlef Kemper die brutzelnden Bratwürste in seiner winzigen Bude. Nur die Kunden fehlen seit heute.
3/4 weniger, mindestens. seit gestern ist alles anders geworden, nicht? Also wir kämpfen jetzt wieder ums Überleben und ich habe Angst.
Zum Glück sind einige eben doch unterwegs. Sie haben Mittagspause oder kommen vom Arzt.
War beim Zahnarzt, da komme ich gerade her. Ich muss morgen wiederkommen.
Die Osnabrücker Marketinggesellschaft misst den Kundenstrom in der Fußgängerzone mit Laserkameras. Nur ein Drittel so viele Kunden wie sonst ist unterwegs heute Mittag. Diese Drogerie darf noch öffnen. Davor sitzt Dirk Frankenberg im Schneidersitz auf dem Boden mit Cowboyhut. In seinem Schälchen klappern nur wenige Münzen.
Kannst du dir völlig vergessen. Vor allen Dingen, du kannst ja nirgendwo mehr unterkommen. Die obdachlosen Heime lassen keinen mehr rein. Essensmäßig sind wir auch völlig am Arsch. Und jetzt hier Geld, kriegst du nicht mehr zusammen.
In diesem Moment kommt eine Verkäuferin heraus und bittet Frankenberg, seinen Platz zu verlassen.
Wir wären angeblich geschäftsschädigend. Dabei spreche ich die Leute hier rein an. Ich sitze einfach nur da und habe ein Grinsen im Gesicht.
Auf der anderen Straßenseite sitzt Timo, der Grieche. So nennt sich der Straßenmusiker. Die geringen Einnahmen reichen ihm.
Hast du das, was du brauchst von heute, ist gut. Und weiter so. Und morgen ist ein neuer Tag.
Timo macht das Beste draus. Er greift seine Gitarre und bringt etwas Musik in die Stille der Osnabrücker Fußgängerzone.
Soweit die Berichte unserer Reporter. Der Grund für das noch weitere Runterfahren des öffentlichen und privaten Lebens ist nur allzu deutlich. Fast 28.000 Neuinfektionen heute. Die Zahl allerdings vermutlich auch deshalb so hoch, weil Sachsen vorgestern wegen einer Datenpanne kaum gemeldet hatte. Dennoch, die Diskussion um den neuen Lockdown geht weiter, auch um die Aktion mit den FFP2-Masken für Ältere und Menschen mit besonderem Risiko aus der Apotheke. Das war Anlass für Nachfragen im Bundestag an Kanzlerin Merkel. Nils Hagemann.
Merkel stellte klar, Masken werden wohl noch lange zu unserem Alltag gehören. Zumindest so lange, bis eine Herdenimmunität erreicht ist, also genug Menschen geimpft sind. Kritik der FDP an der Ausgabe der kostenlosen FFP2-Masken wies sie zurück.
Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun und haben uns dafür entschieden. Alle, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich möchte die jetzigen Masken nicht haben, werden im Januar Masken bekommen.
Auch mögliche Folgen der Corona-Krise waren heute im Parlament Thema. So werde es laut der Bundeskanzlerin nicht etwa weniger Sozialausgaben geben, um die Folgen der Corona-Krise aufzufangen. Auf Nachfrage der linken Fraktion schloss sie auch eine mögliche Vermögensabgabe aus.
Die Corona-Lage ist ernst und in manchen Regionen besonders. Sachsen hat laut Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von mehr als 400. Die Kliniken dort sind voll. Und gestern Abend hat ein Klinikdirektor in der Oberlausitz davon gesprochen, die Ärzte müssten inzwischen die Triage anwenden, also entscheiden, wer intensivmedizinisch zu behandeln ist und wer nicht. Das Schlimmste, was man sich für die Lage in den Kliniken und Krankenhäusern vorstellen kann. Heute dementierte das Krankenhaus diese Angaben. Daniela Karls berichtet.
Findet in sächsischen Kliniken zum Teil schon eine Triage bei Corona-Patienten statt? Diese Frage sorgt heute für heftige Diskussionen. Anlass waren Äußerungen des ärztlichen Direktors des Oberlausitzer Bergland-Klinikums in Zittau gestern Abend in einem Online-Bürgerforum. Dort hat der Arzt Matthias Mengel gesagt, dass sie schon seit Tagen in die Situation der Triagierung von Patienten geraten seien. Die Ärzte müssten überlegen, welche Patienten noch Sauerstoffbeatmung bekämen und für wen es nicht mehr vorhanden sei. Ein Reporter des Deutschlandfunks hatte das Online-Bürgerforum verfolgt und diese Zitate getwittert. Heute wollte das Klinikum in Zittau diese Aussagen jedoch nicht wiederholen. In einer Presseerklärung zur medizinischen Versorgungssituation in der Oberlausitz erklärte das Klinikum, dass alle Patienten die bestmögliche Therapie erhalten würden. Wenn die Kapazitätsgrenzen zur Aufnahme von Patienten auf den Corona-Stationen erreicht seien, würden diese an umliegende Krankenhäuser ausgeflogen. Der Landrat des Landkreises Görlitz, Bernd Lange, teilte MDR Sachsen mit, dass alleine heute 8 Patienten nach Leipzig, Sachsen-Anhalt und Brandenburg verlegt würden. Bernd Lange bat jedoch darum, das Wort Triage nicht zu verwenden. Jeder hätte dann automatisch die Bilder aus Bergamo im Kopf, so weit sei es noch nicht. Die Ärzte in der Oberlausitz seien hoch beansprucht, die Lage sei ernst, so der Landrat, er warnte jedoch vor Panik. Der ärztliche Direktor Mengel, der gestern von Triage sprach, wollte heute keine Interviews zu dem Thema geben.
Und trotz dieses Hin und Hers sterben auch in Deutschland immer mehr Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Hören Sie einen Kommentar dazu von Petra Lehnert.
Ist es schon ein Ritual? Täglich vermeldet das Robert-Koch-Institut die Zahl der Corona-Infizierten und der an und mit Corona Verstorbenen. Heute waren es über 900. Ein trauriger Tagesrekord. Der eine oder andere mag einwenden, die Zahl sei zu hoch. Sie verzerre das Bild, denn es hat Nachmeldungen gegeben. Aber spielt das eine Rolle? Das Geschehene darf uns nicht gleichgültig sein. Egal, ob 300 oder 900 Menschen täglich der Pandemie zum Opfer fallen. Menschen reagieren erschreckt und erschüttert, wenn Ereignisse plötzlich eintreten, wenn es Bilder davon gibt. Viele erinnern sich beispielsweise heute noch an das Zugunglück bei Eschede, als vor über 20 Jahren 100 Reisende umkamen. Die Anteilnahme war groß. Im Vergleich dazu sterben die Corona-Opfer eher still und zurückgezogen. Die Familien, die Freunde trauern, nicht die Öffentlichkeit. Aufmerksamkeit bekommen zurzeit andere Gesichter der Pandemie. Warum wird in Großbritannien schon geimpft und in Deutschland noch nicht? Sind die Schulen gut auf den digitalen Unterricht vorbereitet oder nicht? Wie können wir Weihnachten feiern? Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das sind alles wichtige Fragen, um die man sich kümmern soll. Aber lasst uns vor allem nicht die Menschen vergessen, für die es um Leben oder Tod geht. Dieser Appell hat Konsequenzen, wenn man ihn ernst nimmt. Denn er fordert von uns, alles zu unterlassen, was die Infektionszahlen weiter in die Höhe treiben könnte. Der Lockdown, der heute begonnen hat, ist ein richtiger Schritt. Die Politik hat ihn verordnet. Ob er Menschenleben retten wird, hängt von jedem Einzelnen ab. Man kann den Lockdown und die Art, wie er durchgeführt wird, kritisieren. Aber es ist unerträglich, wenn das Argument fällt, man solle doch nicht die Wirtschaft schädigen. Denn es würden schließlich vor allem Hochbetagte an Corona sterben. Man hört solche Ansichten, mehr oder weniger verklausuliert, immer wieder. Sie sind an Zynismus kaum zu überbieten. Denn sie sprechen in letzter Konsequenz den Menschen, die nicht mehr produktiv sind, also nicht mehr zum Wohlstand beitragen, das Lebensrecht ab. Nie wieder sollte in Deutschland, ob bewusst oder unbewusst, zwischen wertem und unwertem Leben unterschieden werden. Eine Gesellschaft, die den Schutz der Schwachen und Kranken vernachlässigt, verliert ihre moralische Basis. Corona ist ein Prüfstein. Es geht nicht nur darum, das Virus zu bekämpfen. Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, ethisch zu handeln. Das heißt auch, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, damit nicht die täglichen Todesmeldungen zur Routine werden. Jeder einzelne Verstorbene ist einer zu viel.
Petra Lehnert kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.42 Uhr. Überall im Land sind Impfzentren fast oder schon fertig, um loszulegen. Der Bundestag hat heute über Impfstrategien diskutiert. Der Gesundheitsminister hat das Vorgehen verteidigt, wonach Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zuerst dran sind. Und dass man auf eine Notfallzulassung verzichtet hat. Das Stichwort lautet Vertrauen schaffen. Und dann wurde auch noch bekannt, dass eine weitere App, eine Impf-App, Erkenntnisse bringen soll. Birte Sönnigsen fasst zusammen.
Der Bundesgesundheitsminister trägt seit Wochen mit Blick auf die Corona-Impfung die immer gleichen Sätze wie ein Mantra vor sich her.
Ja, ich schließe aus, dass es eine Pflicht gibt. Gibt es eine Impfpflicht? Nein.
Damit die Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann, müssen sich ungefähr 60% der Bevölkerung impfen lassen. Deswegen gilt
Sicherheit first.
Sicherheit geht vor, sagt der Gesundheitsminister. Es geht schließlich um Vertrauen. Und das ist auch ein Grund, warum Deutschland und die EU auf eine ordentliche Impfstoffzulassung gesetzt haben und nicht wie die USA oder Großbritannien den Impfstart per Notfallzulassung möglich gemacht haben. Jens Spahn ist überzeugt.
Nichts ist wichtiger als Vertrauen beim Impfen, wo viele ja gerade auch beim neuen Impfstoff, beim neuen Virus sagen, ich schaue mir das erstmal an, ich will erstmal wissen, wie das ist.
Zwar beteuern alle zuständigen Institutionen, dass der Impfstoff, sobald er zugelassen ist, sicher ist, zumindest auf Grundlage der Daten, die bis heute vorliegen. Langzeitstudien konnte es bislang nicht geben. Deswegen werden die Corona-Impfungen von weiteren Studien begleitet, auch um mögliche Nebenwirkungen noch besser zu erfassen. Und da kommt eine neue App ins Spiel. Auch hier geht es dem Gesundheitsminister darum,
dass wir Transparenz schaffen, übrigens auch in der Nachzulassungsbeobachtung, wo wir allen Bürgerinnen und Bürgern sogar per App dann nach der Impfung auch die Möglichkeit geben wollen, mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen auch schnell zu melden.
Zuständig für die Impfstoffüberwachung in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut, Hier wurde die neue App entwickelt. Wer sie nutzen will, erklärt sich gleichzeitig bereit, Teil einer Impfstoffstudie zu sein. Das soll anonym erfolgen. Die App braucht aber Daten wie den Namen des Impfstoffs, die Chargennummer und wo geimpft wurde. Im Anschluss werden die geimpften Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder per App gefragt, wie es ihnen geht und ob Nebenwirkungen aufgetreten sind. Außerdem wird in längeren Abständen gefragt, ob die Userinnen und User an Covid erkrankt sind. Das Paul-Ehrlich-Institut hofft, dass möglichst viele Geimpfte die App laden. So könnte schnell eine umfangreiche Studie über die Wirkungen und Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe entstehen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint:
Das ist sehr sinnvoll, das ist gar keine Frage. Es muss natürlich sehr sicher sein. Es darf nicht sein, dass diese Impf-App gehackt wird, sodass dann über Nebenwirkungen berichtet wird, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
Laut Gesundheitsministerium ist die App fertig und soll zum Impfstart in den App-Stores zum Download bereit sein. Wer nicht an der Studie teilnehmen möchte, sondern nur Nebenwirkungen melden will, braucht die App aber nicht zu laden und kann das zum Beispiel über die Website des Paul-Ehrlich-Instituts oder beim Hausarzt machen.
Je suis Charlie. Fast 6 Jahre sind seit dem Anschlag auf das französische Satire-Magazin vergangen. Seitdem also Islamisten am 7. Januar 2015 12 Menschen in und vor den Redaktionsräumen in Paris erschossen. Kurz danach starben weitere Menschen, 4 in einem jüdischen Supermarkt, außerdem eine Polizistin. Die 3 Schützen wurden damals von der Polizei getötet. Vor gut 3 Monaten hat nun in Paris der Prozess gegen die Hintermänner dieser Mordserie begonnen. Heute sind Urteile gefallen und Strafen zwischen 5 und 30 Jahren verhängt worden. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs ist im Gerichtsgebäude, hat die Verhandlungen beobachtet. Frau Wachs, wer ist dort wofür verurteilt worden?
Also verurteilt worden sind die 14 Angeklagten, mutmaßliche Helfer der beiden oder der 3 Attentäter. Einmal der beiden Attentäter, die die Menschen in der Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo getötet haben, und dann des Attentäters, der im jüdischen Supermarkt Geiseln genommen hat und dort auch Menschen getötet hat. Sie wurden hier heute verurteilt, zum Beispiel auch Ali Riza Pulla. Das war einer der Hauptangeklagten. 30 Jahre Haft für ihn, denn das Gericht sah es als erwiesen an, dass er als Mittäter ganz konkret an der Planung der beiden Attentate und damit auch an der Durchführung der beiden Attentate beteiligt war. Er habe logistische Hilfe geleistet, hieß es in der Begründung der Richter. Und sie stellten auch nochmal ganz klar, dass Ali Reza Polat eben der Bindeglied oder das Bindeglied zwischen dem Attentäter auf den Jude vom jüdischen Supermarkt und zwischen den beiden Attentätern auf die Redaktion von Charlie Hebdo war.
Geht denn die Staatsanwaltschaft davon aus, dass mit diesem Prozess jetzt auch ausermittelt ist, dass man weiß, also was passiert ist?
Also, dass man weiß, was passiert ist, das ist tatsächlich nicht wirklich zu 100% der Fall, denn die Angeklagten haben sich natürlich nicht wirklich dazu geäußert. Viele oder eigentlich alle der 11 anwesenden Angeklagten, 3 wurden ja verurteilt, obwohl sie nicht anwesend waren. Also alle 11 Angeklagte haben diese Vorwürfe, dass sie tatsächlich wussten, um was es ging, als sie den Terroristen halfen und ihnen Dinge besorgten, wie zum Beispiel Autos mieteten oder auch Waffen besorgten. Sie haben gesagt, sie wussten nicht, worum es geht. Es hätte sich vielleicht um einen Banküberfall drehen können, aber sie hätten niemals vermutet, dass es sich um solch brutale Anschläge handeln könnte. Das heißt, es steht natürlich Aussage gegen Aussage. Das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft hat Fakten zusammengetragen, Indizien zusammengetragen. Die hat das Gericht ausgewertet und ist eben zu dem Schluss gekommen, dass die Angeklagten schuldig sind. 6 Angeklagte allerdings wurden als nicht terroristisch eingestuft. Das heißt, das ist auch noch mal eine andere Geschichte. Und von daher ist es schwierig zu sagen, ob das jetzt tatsächlich abgeschlossen ist oder ob da noch mal was kommen wird.
Es waren ja während des Prozesses Hinterbliebene der Opfer, aber auch Freunde und Kollegen der Zeichner und Charlie Hebdo-Redakteure anwesend. Wie haben Sie diesen Prozess kommentiert und was hatten Sie erwartet?
Ja, es war natürlich ein sehr emotional aufgeladener und ein sehr schwieriger Prozess für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen und für alle die, die in der Redaktion von Charlie Hebdo auch jetzt arbeiten. Es wurden, sie mussten vor Gericht, sie mussten ihre Aussage machen. Es wurden auch nochmal die Videos gezeigt, die die Polizei nach den Anschlägen dann in der Redaktion von Charlie Hebdo gemacht hat. Das waren schon schwierige Zeiten für eben die Hinterbliebenen und Überlebenden. Aber sie sagen auch, es sei wichtig, dass dieses Urteil gefallen ist. Es helfe zwar nicht, ihren Schmerz zu tilgen, aber es sei einfach wichtig, dass hier geurteilt wurde.
Sabine Wachs war das live aus dem Gerichtsgebäude in Paris. Wie viele Jahre schon werden öffentlich die schlimmen Bedingungen für die Beschäftigten in der Fleischindustrie beklagt? Erst seit einigen Corona-Ausbrüchen ist der Druck so groß geworden, dass dort nun die Zeit der Werkverträge zu Ende gehen soll. Nicht vollständig. Das konnte Arbeitsminister Heil in der Koalition nicht durchsetzen. Aber als einen Erfolg beschreibt er das Gesetz dennoch, das heute im Bundestag verabschiedet wurde. Claudia Plass.
In der Fleischindustrie herrschten Verhältnisse, die auch vor der Corona-Pandemie schon ein Skandal gewesen seien. Das betonte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag. Das soll sich nun ändern. Wir räumen in der Branche gründlich auf, so der SPD-Politiker wörtlich. Und
wir beenden organisierte Verantwortungslosigkeit, die sich über Werkverträge und Leiharbeit in dieser Branche breit gemacht haben.
Mit trickreichen Konstruktionen von Sub-Sub-Sub-Unternehmerei sei nun Schluss. In der Fleischwirtschaft sollen beim Kerngeschäft, also beim Schlachten und Zerlegen von Fleisch, künftig nur noch Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens eingesetzt werden dürfen. Von Januar an sollen Werkverträge in der Fleischindustrie verboten werden. Das gilt ab April auch für die Leiharbeit. Ausnahmen soll es bei der Leiharbeit aber geben, aber nur unter strengen Auflagen und im Bereich der Fleischverarbeitung. Die gelten zeitlich befristet, zum Beispiel wenn während der Grillsaison viel zu tun ist. Die Beschäftigung von Leiharbeitern muss zudem tariflich geregelt werden. Unternehmen sollen künftig auch stärker kontrolliert werden. Schluss gemacht werden soll auch mit Gammelunterkünften, so Heil. Immer wieder wurden die schlechten Unterkünfte für die vor allem osteuropäischen Arbeiter kritisiert.
Wir werden zukünftig für alle Sammelunterkünfte nicht nur in der Fleischindustrie, sondern auch bei Saisonarbeitskräften der Landwirtschaft beispielsweise klar definieren, was menschenwürdige, was arbeitshygienische, was vernünftige Arbeitsschutzstandards betrifft.
Kritik an dem Gesetz kam von der FDP. Der Abgeordnete Karl-Julius Kronenberg betonte, die skandalösen Zustände in der Branche seien seit Jahren bekannt.
Wir haben zuallererst keinen Mangel an Regulierung, sondern einen Mangel an Rechtsdurchsetzung.
Auch der AfD gehen die Regeln zu weit. Das werde das Aus für mittelständische Unternehmen. Für das Gesetz stimmten Linke und Grüne. Die linken Abgeordnete Jutta Krellmann kritisierte die vorgesehenen Ausnahmen für die Leiharbeit. Das Verbot von Werkverträgen sei aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Die Grünen Abgeordnete Beate Müller-Gemmicke forderte strikte Kontrollen.
Wichtig ist aber jetzt, dass lückenlos kontrolliert wird, ob die Leute auch wirklich angestellt sind, ob die Beschäftigten fair bezahlt werden, ob die Leiharbeit an dieser Stelle tatsächlich erlaubt ist und natürlich, ob der Arbeitsschutz tatsächlich eingehalten wird.
Wenn der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, gilt ab dem 1. Januar ein Verbot von Werkverträgen in der Branche.
Wozu dienen bewaffnete Drohnen bei der Bundeswehr? Die einen sagen, sie werden dringend gebraucht, um Soldaten im Einsatz zu schützen. Die anderen sagen, sie führen dazu, dass die Hemmschwelle zum Töten sinkt, weil für den Schützen keine Gefahr besteht. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist davon die Rede, dass man zunächst die Voraussetzungen für eine Anschaffung schaffen müsse. Mehr und mehr Sozialdemokraten distanzieren sich allerdings von der Idee, Drohnen anzuschaffen, die töten können. Und seit gestern gibt es auch einen entsprechenden Beschluss der Fraktion. Einstimmig vieler nicht, wie Uli Haug berichtet.
Nach dem kurzfristigen und überraschenden Aus für bewaffnete Drohnen bemüht sich die SPD-Fraktionsspitze um Schadensbegrenzung. Man habe eine sehr sachliche Diskussion geführt, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heinrich am Tag danach. Und dabei habe sich gezeigt, dass noch Fragen geklärt werden müssen.
Die Diskussion hat aber auch gezeigt, dass uns der Schutz der Soldatinnen und Soldaten sehr, sehr wichtig ist. Und die SPD sich aber auch schwer tut mit der Bewaffnung von Drohnen, weil wir als Friedenspartei natürlich auch die Dimension als Angriffswaffe sehen.
Dass Drohnen als Angriffswaffen gebraucht werden können, ist nicht erst seit dem jüngsten blutigen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien bekannt. Denn bereits seit 2013 diskutieren der Bundestag und zwei große Koalitionen aus Union und SPD das Für und Wider von bewaffneten Drohnen. Im Koalitionsvertrag 2018 sind bereits die Einsatzvoraussetzungen in den Grundzügen definiert.
Vor einer zukünftigen Beschaffung von bewaffnungsfertigen Drohnen sind die konzeptionellen Grundlagen für deren Einsatz zu schaffen. Völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir kategorisch ab, auch durch Drohnen.
Deutsche Drohnen sollen also nicht zur gezielten Tötung von Menschen eingesetzt werden und auch nicht als Angriffswaffen. Sondern sie sollen Soldaten in Einsatzgebieten wie Afghanistan schützen. Von der Bundeswehr werden sie deshalb seit Jahren gefordert. Und auch Verteidigungspolitikerinnen der SPD wie Simtje Möller haben sich in der Fraktionssitzung dafür ausgesprochen.
Von Seiten der Fachpolitik war es klar, dass wir sehr deutlich gemacht haben, dass der Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Vordergrund steht. Allerdings gab es natürlich auch viele Zweiflerinnen und Zweifler, die sagen, es ist eine Entgrenzung von Kriegsführung und auch eine technologische Fortentwicklung von Waffensystemen, die man zumindest kritisch einhegen muss. Und das ist etwas, was noch nicht grundsätzlich und zu Ende befasst ist.
Dass sie plötzlich die Basis an der Drohnendiskussion stärker beteiligen will, fällt der SPD reichlich spät ein. Denn im Haushaltsausschuss hätte es bereits heute um die Finanzierung der Drohnen gehen sollen.
Den Sacharow-Preis bekommt, wer sich in Europa in außergewöhnlicher Weise für Menschenrechte und Freiheit einsetzt. Heute hat das Europäische Parlament den Preis an eine Bewegung verliehen, in der besonders Frauen aktiv sind, auch an der Spitze. Der Preis ging an die friedliche, aber nicht minder entschlossene Opposition in Belarus. Astrid Korall.
An einer Wand des Europaparlaments in Brüssel hängt ein Bild, auf dem eine weiß gekleidete Frau vor schwer bewaffneten Sicherheitskräften niederkniet. Sie ist eine von vielen Menschen in Belarus, die seit Monaten friedlich gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und für Freiheit und Demokratie protestieren. Und das trotz der Gewalt durch Sicherheitskräfte und Zehntausender Festnahmen. Das Bild der niederknienden Frau, sagt Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, erzählt nicht eine Geschichte der Angst, sondern der Hoffnung, des Mutes und der Freiheit.
It is a story of hope, courage and freedom.
Tichanowskaja hat gemeinsam mit anderen Vertretern den renommierten Sacharow-Preis für die belarussische Opposition entgegengenommen. Stellvertretend für die Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen oder die im Gefängnis sitzen. Fast 30 Jahre habe eine unsichtbare Mauer der Angst die Menschen zurückgehalten, aber dieses Jahr habe sich alles verändert. Dieses Jahr sind wir geeint im Streben nach Veränderung. Zusammen glauben wir, dass diese Mauer der Angst niedergerissen werden kann, Stück für Stück. Und vereint überwinden wir unsere Angst auf dem Weg in die Freiheit. Ohne ein freies Belarus, so Tichanowskaja, sei auch Europa nicht vollkommen frei. Die Europäer rief sie dazu auf, zu handeln. Sie sollten in ihren Entscheidungen mutiger sein und die Menschen jetzt unterstützen.
We call Europe to be braver in their decision and support the people of Belarus now.
Den Sacharow-Preis überreichte im Plenarsaal EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Der hat in seiner Rede betont, die Opposition in Belarus habe in den vergangenen Monaten der Welt gezeigt, was es bedeute, sich nicht zu ergeben. Sie werde für ihren Widerstand und ihr Durchhaltevermögen geehrt.
Il messaggio dell'Unione Europea.
Die Botschaft der EU ist klar. Die belarussischen Bürgerinnen und Bürger müssen ihre demokratischen Rechte voll und ganz genießen können und in Freiheit leben. Wir haben in der Europäischen Union die moralische Pflicht, sie zu unterstützen.
Auch die EU erkennt die Wiederwahl Lukaschenkos nicht an und hat bereits mehrfach Sanktionen verhängt, unter anderem gegen den Präsidenten selbst. Und heute, am Tag der Verleihung des Sacharow-Preises, haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf ein weiteres Sanktionspaket geeinigt.
Gotthilf Fischer hatte nicht nur Fans. Niemand in Deutschland hat so viele Menschen gleichzeitig dirigiert. Das Repertoire eher volkstümlich. Aber Fischer war auch für viele ein Vorbild und Legende. Niemand hat so viele zum Singen motiviert. Gotthilf Fischer wurde heute bekannt, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Verena Neuhausen blickt zurück.
So viele Menschen wie möglich zum Singen zu bringen, das war Gotthilf Fischers Mission. Als junger Chorleiter hatte er die Idee, seine verschiedenen Chöre gemeinsam singen zu lassen. Daraus wurden die Fischerchöre. Der internationale Durchbruch gelang Fischer bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 1974. Mit seinen rund 1500 Sängerinnen und Sänger bot er beim Finale im Münchner Olympiastadion ein gigantisches Schauspiel. Es folgten Tourneen und Auftritte weltweit. Die Fischerchöre sangen vor den Pyramiden in Kairo, an der chinesischen Mauer und im Petersdom beim Papst. Einer der vielen Höhepunkte seiner Karriere, Fischer komponierte eine Friedensmesse für den amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter. Bei einem Auftritt in Washington 1978 überreichte er sie ihm persönlich. Später moderierte Gotthilf Fischer jahrelang die SWR-Sendung Straße der Lieder. Ans Kürzertreten dachte Fischer nie. Bis ins hohe Alter leitete der größte Chorleiter der Welt in der Region Stuttgart mehrere Chöre. In seinen letzten Jahrzehnten als Chorleiter hat Fischer mehr als 16 Millionen Schallplatten weltweit verkauft.
Und mit diesem Nachruf auf Gotthilf Fischer endet das Echo des Tages für heute. Einen schönen Mittwochabend wünscht Ihnen noch Sabine Rhein.
NDR Info.